immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.
So, meine Lieben, guten Morgen. Ganz herzlich willkommen zu Tietjen talkt und zur Sonntagsbotschaft der Kalenderwoche 5. Wer zu viel Raumschiff Enterprise und Star Wars guckt, der schreibt am Ende noch einen absurd witzigen Roman drüber. Na, erkennen Sie sich wieder? Keine Sorge, müssen Sie nicht. Es kann hier auf der Erde nämlich nur einen geben, der sowas macht. Der Autor, Kabarettist, Komödiant, Geschichtenerzähler und Hobbyzeitreisende Horst Evers. Guten Morgen.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Horst, wann hast du zuletzt zweimal gefrühstückt, weil du dich mittags nochmal nach morgens gebeamt hast?
Leider mit dem Beamen, das ging nicht ganz, aber zweimal frühstücken finde ich super. Das liebe ich tatsächlich. Einmal mit dem Kind zu frühstücken, wenn es zur Schule geht, mit der Dose und allem, mich dann tatsächlich nochmal hinzulegen. Das ist, man darf es vielleicht gar nicht laut sagen, aber ich kann das dann manchmal. Und um 11 nochmal mit der Freundin aufzustehen und nochmal zu frühstücken, das ist super. Leider ohne Beamen, dann hätte man die Zeit dazwischen auch noch gewonnen.
Ja, im wirklichen Leben funktioniert das leider nicht so einfach. Alles außerirdisch, so heißt der neue Roman von Horst Evers. Wir lernen Ronia Sister, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, und so Noro und Niuf kennen und die Nailorianer und die Zianen noch dazu. Dazu blicken wir auf ein umfangreiches literarisches und darstellendes Werk und wir checken, was genau Ende der 60er Jahre im Landkreis Diepholz passiert ist, dass Horst Evers bis heute unter anhaltendem Fremdbelustigungszwang leidet. Checken Sie mit, bis gleich. Horst Evers, mein Gast heute, hat es in seiner Frühstücksküche möglicherweise schwerer als andere Menschen. Denn ob Tee oder Kaffee, das ist nicht unbedingt deine Entscheidung, Horst, oder? Was ist da los?
Das entscheidet manchmal auch das Gerät selbst. Tatsächlich ist es ja bei vielen Geräten, die wir mittlerweile haben, viele Haushaltsgeräte auch verfügen praktisch über die technischen Möglichkeiten, mit der sie auch eine Mars-Mission durchführen könnten. Und wir brühen mit ihnen Kaffee auf oder toasten zwei Scheiben Weißbrot mit ihnen. Das deprimiert sie natürlich. Und es ist schon von Zeit zu Zeit so, dass die Geräte dann selbst entscheiden, was es gibt, was sie machen, wie das Frühstück aussehen sollte. Manchmal gibt es auch gar kein Frühstück mit den Geräten, weil sie es entscheiden. Und ich respektiere das, weil sie solche Möglichkeiten haben, weil sie dermaßen hochgebildet sind, dass sie es wahrscheinlich besser wissen als ich. Und wenn der Kaffeeautomat beschließt, weil irgendeine Funktionsstörung da ist, dass es heute Morgen keinen Kaffee geben soll, dann wird er es besser wissen als ich. Er hat ja ganz andere Möglichkeiten und ist zudem auch noch vernetzt mit der Welt.
Da müsste dir unser Kaffee hier sehr entgegenkommen bei NDR 2. Wir haben nämlich ganz normalen Filterkaffee. Wir haben auch keinen Kaffeevollautomat.
Ja, das ist toll. Es ist wie zu Hause. Ich fühle mich sehr wohl.
Der Morgen ist ja nicht deine Lieblingstageszeit, ne?
Es kommt darauf an, wie man morgen definiert. Also morgen ist ja für mich immer dann tatsächlich, wenn man aufsteht. Und insofern, wenn der Morgen auf den Nachmittag fällt, finde ich super. Dagegen ist überhaupt nicht zu sagen. Nein, aber mittlerweile, es hat sich ein bisschen geändert. Also da sind viele Geschichten, auch die ersten 2 oder 3 Bücher, noch in der Studentenzeit und in den Ausläufern der Studentenzeit, wo man natürlich einen anderen Tagesrhythmus hat. Irgendwann bin ich dann auch Vater geworden. Dann ging es spätestens, als das Kind in die Kita musste, natürlich damit los, dass man zu ganz anderen Zeiten aufgestanden ist. Und zur Schule dann noch mal früher. Und mittlerweile genieße ich das sehr. Morgens eben gerade, manchmal stehe ich sogar noch früher als das Kind auf, um 6, von 6 bis 7, dann so eine Stunde ganz für mich zu haben, wo alles still ist, alles leise ist, auch noch keiner anruft und ich machen kann, was ich will. Manchmal auch erschüttert bin, dass ich diese schöne Zeit der Entspannung, der Ruhe zwischen 6 und 7 dann nutze, um eine Folge Game of Thrones zu gucken. Aber trotzdem, es ist halt meine Zeit. Ich kann mit ihr machen, was ich kann auch Walking Dead gucken oder noch Schlimmeres. Oder einfach nur Musik hören oder einfach vor mich hindüsen, als würde ich schlafen. Es ist dann eben eine Stunde, die einem richtig selbst gehört. Und das finde ich mittlerweile schon einen großen Luxus, den ich sehr schätze.
So, wir beamen uns jetzt mal zurück nach Evershorst im Landkreis Diepholz, Ende der 60er Jahre. Da kommt Horst Evers her. Was war da los, dass das ein Nährboden wurde für einen so großen Kulturschaffenden?
Naja, erstmal vielen Dank. ich hatte das Glück, auf einem ehemaligen Bauernhof aufzuwachsen. Also meine Großeltern waren noch richtig Bauern. Dann mein Vater war im einfachen Dienst bei der Post, aber Nebenerwerbsbauer. Meine Mutter hatte irrsinnig viel Arbeit mit diesem alten Hof, wir hatten noch einiges an Tieren und so. Und auf so einem Bauernhof ist immer zu tun, ist immer Arbeit. Das heißt, man in dem Moment, wo jemand das Gefühl hat, oh, du hast ja nichts zu tun oder oh, hast du Langeweile oder so, kriegt man irgendwelche Arbeit aufgebürdet. Das heißt, ich habe sehr früh Strategien entwickelt, immer zu suggerieren zumindest, ich habe zu tun. Und in dem Moment, wo ich irgendwo saß und was geschrieben habe, und das war ihnen völlig egal, das hat sich auch gar nicht interessiert, was, musste ich nicht mehr aufs Feld, ich musste nicht mehr Trecker fahren oder sonst irgendwas anderes machen, auch nicht in die Ställe oder so, sondern, ah, der Junge hat zu tun, wahrscheinlich für die Schule, er schreibt ja. Und so bin ich quasi früh ans Schreiben gekommen. Letztlich war es nur ein Drücken vor der Arbeit auf dem Bauernhof. Und daraus ist dann eine Strategie fürs Leben geworden. Also so, dass ich bin auch bis heute tatsächlich, das meint man auf der Bühne dann manchmal nicht, eigentlich ein sehr schüchterner und auch sowieso unsicherer Mensch. Und allein wenn ich in die Bäckerei gehe und mir Brötchen kaufe, denke ich das vorher schon immer durch. Was könnte alles passieren? Bin auf möglichst viele Situationen vorbereitet, damit ich dann souverän und locker aus der Situation heraus reagieren kann. Das heißt, denke theoretisch 5 bis 6 verschiedene Abläufe durch, lege mir meinen Text zurecht, wie ich die Brötchen kaufe und so. Und das trainiert tatsächlich sehr fürs Schreiben und auch für die Bühne.
Ja, das ist ein toller Trick. Jetzt fragen sich ein paar Hörer, die nicht den Hintergrund kennen, wahrscheinlich wollen die uns eigentlich verarschen. Horst Evers aus Evers Horst, das gibt's doch gar nicht.
Ja, das gibt's eigentlich auch tatsächlich gar nicht. Das war zu einer Zeit, eben als ich dann studiert habe, da haben wir eine Literaturzeitschrift gegründet mit 4 Freunden zusammen. Die hieß oder heißt immer noch Salbade, die gibt's tatsächlich bis heute. Und fanden es aber ein bisschen popelig, dass die 5 Herausgeber auch die einzigen Autoren sind. Deshalb hat sich jeder viele Pseudonyme dazu genommen. Und eins war, dass ich halt meinen Geburtsort umgestellt habe, eben Evershorst in Horst Evers. Und dieses Pseudonym, das Tolle fand ich daran, dass niemand auf die Idee kommt, dass das ein Pseudonym sein könnte. Weil wenn sich jemand einen Namen aussuchen kann, wer nennt sich dann bitteschön Horst? Also ja, genau. So doof muss die auch erstmal sein. Und daher ist es jetzt auch für immer in der Welt. Und ich habe auch keine Ambition mehr, es noch irgendwie zu verschleiern. Also ich habe mich einfach nach meinem Geburtsort benannt. Und meine Eltern hatten nicht einen so absurden Humor.
Mein Gast Horst Evers mag ja das darstellende Spiel. Knirschst du bei der Parkplatzsuche in Berlin mit den Zähnen oder findest du grundsätzlich eine Lücke?
Das kommt drauf. Ich habe ja kein eigenes Auto, habe immer Leihwagen und es kommt tatsächlich auf die Einparkautomatik an, wie sehr ich mit den Zähnen knirsche. Es ist in der Tat so, es gibt mittlerweile, das finde ich ja die sensationellste, eine der sensationellsten Erfindungen der letzten 10 Jahre, diese fast vollautomatischen Einparkhilfen, wo du nichts mehr verkehrt machen kannst, wo auch genau angezeigt wird, so wird dein Auto jetzt verlaufen und so. Es gibt da, wo ich wohne, auch Lokale, wo man draußen sitzen kann, ganz in der Nähe, wo dann oft auch viele Bekannte sitzen, wo ich manchmal, wenn ich so einen Wagen habe, mit dem ich in jede, selbst ich, der kein großer Einparker bin, in jede Parklücke reinkomme, auch in ganz enge, wirklich verzweifle danach suche, ist da nicht irgendwo eine ganz enge Parklücke, wo mir jetzt gleich viele Leute beim Einparken zugucken und dann wie Graf Koks aber schön in die enge Parklücke einparke und aussteige, als wäre es das Normalste der Welt für mich. Genauso hätte ich natürlich aber, wenn ich dann einen Leihwagen ohne Einparkhilfe, ohne alles bekomme, dann würde ich 3 Blöcke weiter parken, irgendwo im Dunkeln, wo mich keiner sieht.
So, Achtung, hier kommt das Top-Konzept für alle Autoren, die nicht gelesen werden. Einfach irgendwo hinstellen und vorlesen. So soll es jedenfalls bei Horst Evers gewesen sein. Wie kam das, Horst?
Na, wir hatten diese Literaturzeitschrift.
In Berlin schon.
In Berlin, genau. Die wir auch über die Asta-Druckerei haben drucken lassen können. Und deshalb konnten wir sie eigentlich umsonst verteilen. Trotzdem wollte sie keiner haben, obwohl sie natürlich großartig war. Und dann haben wir alles Mögliche überlegt und sind zum Schluss gekommen, dass einzig Sinnvolle ist, Lesungen zu veranstalten. Und haben innerhalb kürzester Zeit festgestellt, das funktioniert hervorragend. Man hat dann hinterher gespendet, was es einem wert war. Erstaunlich viel. Ich kann das als Konzept immer noch empfehlen, diese Freiwilligkeit, die Leute geben mehr, als man meint.
Du beschäftigst dich ja inhaltlich, oder hast du jedenfalls lange Zeit gemacht, mit Berlin viel. Auch in deinem neuen Buch übrigens, die Berliner Verkehrsbetriebe kommen auch relativ häufig vor. Ja, was macht den Reiz der BVB? BVB, ne, heißt es?
BVG heißen BVG, sie in Berlin, BVG. Genau. Einmal finde ich ja immer noch nach wie vor, dass man das oft unterschätzt, was für eine logistische Leistung das ist, sowohl von der Bahn deutschlandweit als auch von den Nahverkehrsbetrieben, so eine Stadt am Laufen zu halten. Und man merkt es immer erst, wenn irgendwas ist, wie Streik oder so, was das bedeutet. Und dann ist aber auch, die Nahverkehrsbetriebe sind für mich ein Mikrokosmos an sich, wo unglaublich viel sich abspielt. Ich habe auch, wer manchmal gefragt, wo gehst du hin, wenn du Ideen für Geschichten suchst? Dann sage ich, ich gehe total gerne in Cafeterien von Krankenhäusern, was auch stimmt. Ja, weil dort, wenn du dich hinsetzt, am Nebentisch wird oft das ganze Leben verhandelt. Also klassischer Fall, Mutter ist im Krankenhaus und erklärt Vatern und Kindern, wie alles zu Hause funktioniert und was alles gemacht werden muss. Und du bekommst ein ganzes Leben, einen ganzen Kosmos einfach so präsentiert. Viel mehr passiert in den öffentlichen Verkehrsbetrieben auch. Wenn du durch die Stadt fährst, irgendwann hast du irgendwo Gespräche, wo du auf einmal eintauchst in andere Welten, die einerseits sehr nah sind, sehr, sehr direkt sind und andererseits völlig abstrus. Auch wiederum. Und deshalb bin ich nach wie vor sehr gerne in allen möglichen Städten mit ihnen unterwegs. Und es kommt noch dazu, dass es andere Leute machen Kreuzworträtsel. Ich finde es immer faszinierend, den öffentlichen Nahverkehr von anderen Städten verstehen zu können. Das ist sehr kompliziert oft, sehr schwierig, allein sich die richtige Karte zu ziehen. Und das, finde ich, hält auch im Kopf frisch, das immer wieder verstehen zu müssen aufs Neue. Das mache ich sozusagen statt Kreuzworträtsel oder Sudoku, verstehe ich Automaten des öffentlichen Nahverkehrs in allen Städten des deutschsprachigen Raumes.
Horst Evers ist mein Gast heute. Er ist ein brillanter Geschichtenerzähler und er hat doch auch eine große Portion Humor, das haben Sie vielleicht schon mitbekommen. Nicht nur Berlin spielt ja eine Rolle in deinen Texten, sondern auch immer dein persönliches Umfeld. Natürlich. Also deine Tochter spielt eine Rolle. Sind das wirklich immer Geschichten, die deine Tochter erlebt hat oder dichtest du ihr die nur an?
Nee, ich habe tatsächlich einen Deal mit meiner Tochter, dass ich immer 2 bis 3 Jahre vergehen lasse. Also jetzt im Moment ist sie 15. Das heißt, zurzeit erzähle ich Geschichten, dass sie 12 oder 11. Dann kann sie sagen, ja, da war ich ja noch ganz klein und ja, das ist auch ein bisschen übertrieben und das ist ja lange her und so. Und da erinnert sich ja auch keiner mehr richtig dran. Und dadurch hat sie ihre Ruhe und ich kann die Geschichten trotzdem nutzen.
Ja, es gibt eine Geschichte, ist die wahr? Da hat deine Tochter ein Säugetier mit U für die Schule finden. Und du hast ihr da sehr aufwendig mal geholfen.
Genau. Es ging damit los, dass sie kein Säugetier mit U wusste. Und ich wusste auch keins. Ich habe dann gegoogelt und keins. Also es gab natürlich den Ur, aber das fand ich dann nicht. Und habe mir dann, weil sie sagte, ja, die anderen Väter, die wissen sowas immer. Und dann wollte sie mich sogar beruhigen mit dem schönen Satz, aber du bist natürlich auch schlau. Und auch schlau, das ist wie auch wichtig. Oder das ist, was man Ersatzspielern sagt. Das wollte ich. Und habe mir deshalb einfach ein Tier ausgedacht. Die Ulan-Ratte, dann hat sich aber herausgestellt, dass die Lehrerin das nicht glaubt. Daraufhin habe ich dann sehr aufwendig über viele Freunde und Kanäle einen Wikipedia-Eintrag zu Ulan-Ratte fälschen lassen. Was wiederum dafür sorgte, dass ich in Teufelsküche kam. Es wird dann, die Geschichte geht dann gewaltig auf. Sie beginnt eigentlich mit einem der schönsten Einstiege, den ich jemals in Geschichten hatte, das auf Facebook gefragt wird. Hallo Horst, Mahmoud Ahmadinejad möchte mit dir befreundet sein. Wo man dann natürlich überlegt, Mahmoud, ach ja, einerseits, andererseits. Es gibt gewaltige Verstrickungen. Dabei wollte ich eigentlich nur dem Kind helfen. Es ist an sich insofern eine klassische Geschichte.
Bist du denn jemand, der sich mit den sozialen Medien anfreundet? Also gehört das zu deinem Alltag dazu oder gehst du eher auf Distanz?
Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Das heißt, ich probiere praktisch alles aus. Ich gucke, wie es funktioniert. Ich habe auch einen Twitter-Account, den ich vor Jahren relativ früh eingerichtet habe. Habe ungefähr ein halbes Jahr lang sehr fleißig getwittert. Also wirklich, wirklich viel auch. Habe dann festgestellt, ich denke jede Sekunde meines Lebens drüber nach, was könnte ich jetzt noch gerade twittern? Und was könnte ich jetzt noch? Und dachte, das kann nicht dein Leben sein. Und mache dann wirklich auch den kalten Entzug. Und habe dann von einer Sekunde auf die andere gesagt, ich mache es gar nicht mehr.
Kinder erziehen, Bus fahren, Geschichten schreiben, vorlesen. Der Komödiant und Autor Horst Evers, der hat ja schon so einiges vom Zaun gebrochen. Jetzt frage ich mich, welcher Alltagstipp bricht über uns herein, Horst?
Das hat sich jetzt kürzlich ergeben. Das war tatsächlich eben im Rahmen der Gespräche zu einem aktuellen Buch, wo dann manchmal auch nach dem Sinn des Lebens gefragt wird. Und da bin ich kürzlich drauf gekommen, dass natürlich jeder seinen eigenen Sinn des Lebens hat, dass es aber sowas wie die kleine Anfrage an den Sinn des Lebens geben kann, um jeden Tag das zu testen. Und das wäre, dass man sich einfach fragt, das, was ich gerade mache, bereitet das mir Freude? Oder das, was ich gerade mache, bereitet das irgendjemand anders Freude? Und wenn das aber weder mir noch jemand anders Freude bereitet, muss ich es dann überhaupt machen? Als kleine Anfrage, falls jemand sich irgendwie fragt im Laufe des Tages, was mache ich da, was soll das, kann man damit vielleicht ein Stück weiterkommen.
Ja, das ist interessant. Kleine Anfrage an den Sinn des Lebens. Aber ich glaube, momentan funktioniert es ganz gut.
Oder das funktioniert, mir bereitet es Freude.
Mir auch.
Und damit...
Und Ihnen natürlich auch.
Das hoffe ich.
Den kleinen Mann im Ohr, der uns hier und da mal Flausen in den Kopf setzt, den haben wir ja alle schon mal gehört. In Horst Evers neuem Roman Alles außerirdisch, da ist es eine Handyschutzhülle, die seinen Helden Goiko erst beiseite nimmt und anschließend zu einem echt irren Trip ins All verführt. Der schluffige Tagträumer Goiko ist nämlich auserwählt, die Menschheit zu retten. Kleiner hat das wohl nicht, der Evers, werden Sie jetzt sagen. Zum Glück, sage ich, denn wir lernen, Vorsicht mit nutzlosen Computer-Nothilfeverträgen, die Sie nur aus Faulheit nicht kündigen. Ratzfatz wecken die nämlich finsterste Kräfte. Wie das? Und wie finster? Der Schöpfer dieser kruden Theorien ist gefragt und ich bin sicher, er wird auch antworten. Guten Morgen nochmal, Horst Evers.
Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir nochmal.
Wie reißt man die Weltherrschaft an sich? Mit Wut und roher Gewalt? Warum die Mühe, wenn es auch online per Schuldenhandel geht? Das von Horst Evers erfundene Volk der Zianen, ja,
Zianen,
hat das genau. In seinem neuen Roman Alles außerirdisch schon abgewickelt. So richtig glücklich macht das die Zianen nicht.
An sich, die Zianen sind sowas wie Freaks gewesen irgendwann mal, die virtuelle Welt erkundet haben, begeistert waren von den Möglichkeiten, großen Spaß hatten, immer bequemer wurden und mittlerweile zwar noch andere Welten erobern gerne, aber nicht mehr Weltraumreisen machen möchten. Und deshalb machen sie es eben bequem von zu Hause online. Und das machen sie, indem sie einfach den virtuellen Raum von anderen Planeten beherrschen. Und im Falle der Erde ist es halt der Finanz- und Kapitalmarkt, den sie beherrschen, damit dann kontrollieren. Das hat auch geklappt im Falle der Erde. Aber jetzt ist die Situation so, dass sie von den Ereignissen auf der Erde, den aktuellen, der letzten Jahre, einfach auch angewidert sind. Es auch nicht mehr ertragen können, wie die Menschheit mit sich selbst umgeht. Das auch schlecht für Image bei anderen Zivilisationen ist, dass auf ihrem Planeten solche Sachen passieren, dass sie sagen, komm, die ganze Erde lieber weg mit Schaden. Sie eigentlich verkaufen wollen an eine Zivilisation, das sind die Schorfen, ein Kriegervolk. Und die wollen aus der Erde einen Truppenübungsplatz machen. Und das soll Goiko Schulz verhindern, der schluffigste Mensch der Welt. Denn das Ding ist tatsächlich, dass um ihr Grundkapital, das Grundkapital für die Zianen, damals um die Erde zu erobern, zu erlangen, haben sie gemacht mit so sinnlosen Klingeltonen, Computerhilfeverträgen und dergleichen mehr. Und um dagegen vor dem intergalaktischen Verbrauchergerichtshof auf einem gewaltigen Verwaltungsplaneten weit entfernt klagen zu können, braucht man so einen Vertrag, der immer noch gültig ist. Und Goiko Schulz ist der Einzige, der 15 Jahre lang zu schluffig war, diesen komplett sinnlosen Vertrag zu kündigen, der sich immer wieder hat abbuchen lassen. Und deshalb jetzt derjenige, der von Artenschützern, außerirdischen Artenschützern zu diesem Verwaltungsplanet gebracht werden soll, damit er vor dem intergalaktischen Verbrauchergerichtshof klagen kann.
Hast du Drogen genommen, bevor du das geschrieben hast? Oder einfach zu viel Science Fiction?
Nein, im Gegenteil. Da habe ich tatsächlich großen Spaß dran. Also das so zu entwickeln, also um es jetzt doch einmal eine Stufe zurückzudrehen, meiner Meinung nach spielt Science Fiction letztlich immer auf der Erde und immer in der Gegenwart. Und ist damit eine wunderbare Schablone für Gesellschaftssatire in vielen Formen, vielen Bereichen. Es kommt auch irrsinnig viel in dem Buch vor, wir haben die Flüchtlingsproblematik, wir haben Religionen da drin, wir haben Überbevölkerung da drin, Nietzsche spielt da eine ganz große Rolle. Also ein gewaltiger, sozusagen auch philosophischer Unterbau, der aber in der Jetztzeit eigentlich spielt, aber das Ganze ist eben verfremdet, sehr ironisch zugespitzt und als Geschichte sehr rasant und ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, echt abgefahren erzählt.
Sie merken es schon, es gibt ein Buch, das Sie in den nächsten Wochen auf jeden Fall lesen sollten und das ist Alles außerirdisch, Science Fiction von Horst Evers. Also selbst ein flüchtiger Blick auf meinen heutigen Gast, den Kabarettisten und Autoren Horst Evers, macht klar, dass er praktisch zum Showstar geboren ist. Wie hältst du deine athletische Figur in Schuss, Horst? Machst du nach wie vor keinen Sport?
Doch, ich mache natürlich Sport, aber ich habe auch hier ein Programm entwickelt, das sonst wahrscheinlich kaum jemand so macht. Wir hatten es gerade mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das ist praktisch mein Pilates, mehr oder weniger. Also dann eben gerade bei Bussen, ich fahre Bus. Da hinten fährt er jetzt schnell hin, der kurze Sprint, der ja wichtig ist, um die Pumpe in Gang zu bringen. Dann eben die Fahrt, wenn man steht und mit dem Kopf die ganze Zeit an dem Halteriemen hin und her sich langsam dehnt, langsam entspannt und dann, wenn man aussteigt, halt das schnelle Hin und Her drehen, wo bin ich, was will ich hier, warum? Und natürlich immer dann, weil er auch irgendwo im Stau gestanden hat, zu spät dran, das heißt ein zügiges Gehen, ein zügiges Walken dann zum Platz hin, wo immer man dann eben sein muss und hinterher dann lange auszuatmen. Und das Wichtigste, das wissen wir alle bei jedem Sport, lange Ruhephasen. Und darin bin ich sehr gut. In den Ruhe- und Entspannungsphasen bin ich hervorragend. Da bin ich, das ist mir auch schon oft gesagt von Spitzensportlern zum Teil, da bin ich einer der Besten.
Du verzichtest ja schon lange auf unnötige Kopfbehaarung, aber früher hattest du mal eine richtige Mähne, ne? Bis wann?
Bis ich es nicht mehr durfte, sozusagen. Also ich habe durch familiäre Gründe, genetisch bedingt, sehr früh Haarausfall gehabt. Das ging wirklich mit 16 los. Es hilft aber tatsächlich beim auch Herausbilden einer Laufbahn im Komischen. Das kann ich auch jedem vielleicht zur Beruhigung sagen. Wenn die Haare ausgehen, es ruhig mit Aufmerksamkeit und Witz versuchen. Man kommt da erstaunlich weit mit. Man sollte es nicht meinen.
Wie kommt es eigentlich, dass du immer dunkelrote Hemden trägst? Oder trägst du überhaupt immer nur dunkelrot? Jetzt trägst du ja auch einen dunkelroten Pullover. Ja,
das ist tatsächlich mit dem Pullover jetzt Zufall in dem Falle.
Ach so.
Das mit den Hemden ist so, wir haben damals, als wir angefangen haben, unsere Geschichten vorzulesen, das natürlich einfach in Alltagssachen gemacht. Wir haben uns nicht weiter Gedanken über Bühnenkleidung oder sowas gemacht. Und irgendwann hatte ich zufällig ein rotes Hemd an. Damals noch ein rotes Korthemd und eine eben wirklich, wirklich sehr, sehr nette, intelligente, hübsche junge Frau saß im Publikum und sagt zu mir hinterher, das stünde mir ausgezeichnet, das sei sehr, das würde wunderbar harmonieren mit einem, das habe ich alles schon nicht mehr gehört, weil ich habe nur gehört, eine hübsche junge Frau sagt zu mir, irgendwas mit ausgezeichnet, war schon im siebten Himmel und es war für mich seit der bindend.
Das ist eigentlich super, vielleicht sollte ich morgen auch mal damit anfangen, vielleicht steht mir Dunkelrot ja auch.
Bestimmt, na dir steht ja quasi alles natürlich.
Mein Gast Horst Evers mag ja das darstellende Spiel. Er ist sehr komisch und er stammt aus dem Landkreis Diepholz, lebt aber in Berlin. Das Wort Urlaub, was löst das bei dir aus, Horst?
Urlaub mag natürlich an sich jeder, wobei ich lange Zeit, viele, viele Jahre bin ich jedes Jahr auf den Reiterhof gefahren. Und das hat viele Leute verwundert, weil Pferd und so interessiert mich überhaupt gar nicht. Kein Stück, nie. Weshalb viele immer gefragt haben, warum fährst du dann jedes Jahr auf den Reiterhof? Und dazu muss man wissen, wenn ich schon mal Urlaub habe, dann möchte ich auch wirklich mal richtig frei haben. Mal richtig gar nichts machen müssen überhaupt. Und da ist es dann natürlich sinnvoll, dann irgendwo hinzufahren, wo das, was da dann ist, einen überhaupt nicht interessiert. dass man schon direkt morgens auch sagen kann, das musste nicht. Da kannst du schön und habe mich da sehr schnell mit den Pferden arrangiert. Und das war immer eine schöne Zeit auf dem Reiterhof. Man hatte richtig mal Zeit für sich, weil da war nichts, was mich interessiert hätte.
Das ist aber vorbei jetzt.
Das ist vorbei, weil das Kind eben mittlerweile 15 ist und auch andere Interessen als die. Das Kind tendiert im Moment auch eher zu Strand- und Badeferien mit Partymöglichkeit. Für mich okay. Ich bin ja auch so ein Partytier.
Meine erste Frage an meinen Gast Horst Evers. Gehst du mit Werder Schal ins Hertha-Stadion?
Ich war tatsächlich dort, aber nicht mit Werder Schal in dem Falle. Das liegt daran, dass natürlich die Freunde, mit denen ich dann dahin gehe, zum Spiel Hertha gegen Werder, wo wir auch waren, das war im August, das war das erste Heimspiel von Hertha in der Saison, die sind alle Hertha-Fans. Das heißt, wir sitzen wirklich im Hertha-Block und ich will ihnen auch keine Schwierigkeiten bereiten dort. Aber es weiß ja, aber ich eindeutig, es war dort so, dass Hertha ganz früh das 1-0 gemacht hat und dann aber einige Zeit später hat Werder den Ausgleich geschossen. Und ich habe als einziger tapfer in dem Block sehr laut, sehr heftig, sehr freudig gejubelt. Und natürlich, die neben mir aber haben auch relativ, verlaufen, wa? Es wurde gelassen zur Kenntnis genommen.
Ja, so können sie auch sein, die Berliner großzügig. Musst du dir eigentlich bei der Schrippenbestellung immer noch auf die Brötchenzunge beißen?
Tatsächlich ein bisschen. Also natürlich hat sich Berlin da auch sehr verändert, ist sehr freundlich geworden. Damals musste ich ja lernen, dass es in Berlin Schrippe heißt und musste dreimal aus der Bäckerei raus und nochmal bestellen, bis ich richtig wie Berliner Schrippen bestellen auch Schrippen bestellen kann. Heute ist es so, dass wenn ich Schrippe sage, oft dann wiederum die Bäckersfrau nicht genau weiß, was ich meine, weil das alles sehr viel internationaler und sehr viel weiter. Jetzt bin ich derjenige, der dann hinterm Tresen steht, das heißt übrigens Schrippe. Und das können Sie auch ruhig mal ranschreiben, ne, wenn man weiß, was das ist. Und so ist es schön, dass ich mein Wissen, das ich damals mühsam erworben habe, jetzt weitergeben kann und damit auch mal den Bäckersleuten richtig auf die Nerven falle.
Würdest du es in einer öffentlichen Sauna errötungsfrei aushalten, wenn dein Nachbar plötzlich reinkäme?
Bei der Nachbarin würde ich, glaube ich, eher erröten. Da bin ich nach wie vor ganz Dorfkind. Aber mit meinem Nachbarn hätte ich, glaube ich, keine Probleme.
Stell dir mal vor, die Frau mit dem roten Hemd käme rein.
Um Gottes Willen. Ja, dann müsste ich, glaube ich, rausgehen.
Glücklich ist ja, wer eine kleine oder große Familie um sich scharen kann. Der lustig schreibende und redende Horst Evers lebt ja deshalb, wir haben schon drüber gesprochen, mit seiner Freundin und seiner Tochter zusammen. Hochzeit ist ausgeschlossen, oder? Du sagst, redest ja immer von der Freundin.
Ist nicht ganz ausgeschlossen. Wir kommen mittlerweile, also ich werde jetzt sehr bald 49. Das ist so alt war ich noch nie. Also das ist ein neuer Rekord im Altsein für mich. Und wir kommen langsam tatsächlich in den Bereich, wo der Gesetzgeber so viele Hürden für unverheiratete Paare gesetzt hat. Also angefangen bei Besuchsrechten im Krankenhaus und aufgehört bei Erbschaftsverträgen, Berliner Testament und allem Möglichen, was unverheiratet alles so viel komplizierter ist, dass wir wahrscheinlich, wenn wir denn demnächst dazu kommen, wir wollen es eigentlich schon eine ganze Weile machen, dann auch mal heiraten werden, weil es einfach zu kompliziert wird, ins höhere Alter unverheiratet zu gehen.
Ja, das stimmt. Ist deine Freundin eigentlich auch im Humorfach?
Ja, die kommt vom Theater. Sie könnte auch sehr gut und sehr gerne auch ernstere Rollen spielen. Sie ist aber sehr lustig. Also sie ist wirklich sehr, und es ist, sie spielt allerdings seit ungefähr 10 Jahren, glaube ich, war es, wo sie die letzte Produktion gemacht hat. Aber trotzdem ist sie nach wie vor, natürlich, was heißt trotzdem, also man muss ja nicht auf der Bühne stehen, um sehr lustig zu sein, und ist im Humorfach eigentlich sehr gut aufgehoben.
Und liest sie auch deine, ist sie auch ein Testpublikum? Also deine Frau und deine Tochter, sind die auch, gar nicht?
Nee, ist mir zu riskant. Das ist, wenn die sagen würden, das ist mir nix, das würde mich so sehr verunsichern, dass ich vom Hundertsten ins Tausendste komme. Sie sind sozusagen, sie gehören zu den Leuten, von denen ich Kritik nicht ertrage. Das wissen sie leider auch. Oder nicht ertrage, klingt jetzt so wie, ich würde wütend werden, aber das stimmt nicht. Ich würde einfach zu viel an Selbstbewusstsein verlieren, was man auch tatsächlich zum Schreiben braucht. Das ist schon irgendwie wichtig, und da brauche ich dann doch eher Leute, zu denen ich ein professionelles Verhältnis habe, die diese Kritik äußern können, die ich dann auch verarbeiten kann, wo ich dann nicht denke, das sagt die doch nur, weil ich heute Morgen nicht abgewaschen habe. und so Zeug, was dann, also es ist echt nicht gut, sowas in so eine Beziehung dann reinzutragen. Und da sie selbst ja auch vom Fach ist, vom Theater, weiß sie das auch. Und deshalb haben wir uns diesen Ärger von Anfang an erspart.
Ja. So, mein Gast Horst Evers hat freiwillig und sehr lustig geredet bei Tietjen Talk. Das war überhaupt kein Wunder. Er macht das nämlich auch hauptberuflich. Außerdem schreibt er Bücher. Alles außerirdisch heißt sein jüngstes. Science Fiction für Humoraffine, so kann man das vielleicht umschreiben. Horst, deinen Wunsch für die kommende Woche hätte ich gerne noch.
Natürlich, das was ich im Moment wahrscheinlich alle wünschen, die ersten richtig schönen, warmen Frühlingstage. Und da einfach die Möglichkeit zu haben, ja, ein paar Stunden in der ersten Frühlingssonne zu sitzen und es zu genießen.
Falls Sie da draußen zufällig gerade so ein paar Sonnenstrahlen abkriegen, genießen Sie sie wie überhaupt den ganzen restlichen Sonntag. Danke fürs Zuhören und dir ganz herzlichen Dank, Horst.
Sehr, sehr gerne.
Tschüss.
Immer sonntags von 10 bis 12. Tietjen talkt bei NDR 2.